Deutschlandfunk. Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. Zweites Buch. Erstes Kapitel. In dem ein Brief von Miss Bingley eintrifft, der allen Hoffnungen ein Ende bereitet.
Den ganzen Winter über gedenken Sie, in London zu bleiben. Ich werde Mr. Bingley vergessen. Und dann ist alles wieder, wie es vorher war. Ja, du glaubst mir nicht. Aber du täuschst dich. Er wird mir im Gedächtnis bleiben als der liebenswerteste Mann, der mir je begegnet ist. Mehr nicht. Schon jetzt kann ich mich mit dem Gedanken trösten, dass es nicht mehr war als ein Missverständnis und dass niemand einen Schaden davon hatte außer mir.
Jane, du bist so freundlich, so selbstlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nie scheint mir, habe ich dich so sehr geliebt, wie du es verdienst. Es gibt nur wenige Menschen, die ich wirklich liebe. Und noch weniger sind es, von denen ich eine gute Meinung habe. Je mehr ich von der Welt sehe, desto weniger gefällt sie mir. Und jeder Tag bestätigt mir neu den Wankelmut allen menschlichen Charakters und beweist mir, wie wenig man sich auf den äußeren Schein von Anstand oder Vernunft verlassen kann. Zwei Fälle habe ich in letzter Zeit erlebt. Von einem will ich nicht reden. Der andere ist Charlottes Heirat. Es ist in jeder Hinsicht unerklärlich.
Du darfst solchen Gefühlen nicht nachgeben, Lizzie. Sie machen dich unglücklich. Du lässt der Stellung eines Menschen und den Unterschieden im Temperament nicht genug Raum. Bedenke, dass Mr. Collins ein anständiger Mann ist und Charlotte ein umsichtiger, ausgeglichener Mensch. Vergiss nicht, dass Mr. Collins, was sein Vermögen angeht, eine ausgesprochen gute Partie ist. Und stelle dir zum Wohle aller vor, dass sie tatsächlich etwas wie Achtung und Wertschätzung für unseren Vetter empfindet.
Dir zum Gefallen möchte ich mir fast alles vorstellen. Aber du sollst weder dich noch mich überreden wollen, dass Selbstsucht Besonnenheit ist und ein vor der Gefahr verschlossenes Auge die Garantie fürs Glück.
Ich hoffe, du wirst dich eines anderen besinnen, wenn du die beiden glücklich miteinander siehst. Aber du hast von zwei Fällen gesprochen. Ich weiß genau, welchen anderen du meinst, aber quäle mich nicht damit, dass du diesen Menschen ebenfalls für tadelnswert erklärst. Wir dürfen nicht erwarten, dass ein lebhafter junger Mann allzeit besonnen ist und umsichtig. Oft genug ist es nur unsere eigene Eitelkeit, die uns täuscht. Frauen lesen in die Bewunderung eines Mannes mehr hinein, als sie bedeutet.
Ja, und Männer richten es so ein.
Wenn sie es mit Absicht tun, sind sie nicht zu entschuldigen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel auf der Welt mit Absicht geschieht, wie manche von uns gern glauben.
Ich will ja gar nicht sagen, dass Mr. Bingley sich absichtlich so beträgt. Aber auch ohne böse Absicht. Ohne dass er sie unglücklich machen will, kann jemand durch eigene Fehler andere ins Elend stürzen. Gedankenlosigkeit, Mangel an Aufmerksamkeit gegenüber den Gefühlen der anderen, Mangel an Entschlossenheit, das genügt.
Und schreibst du es einem von diesen Dingen zu?
Ja, dem dritten. Aber wenn ich weiterrede und sage, was ich von Leuten halte, die dir lieb sind, wird es dir nicht gefallen.
Du bleibst also dabei, dass seine Schwestern ihn beeinflussen?
Ja, gemeinsam mit seinem Freund.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn sie wüssten, dass er mich will, würden sie nicht versuchen, uns zu trennen. Und wäre er sich dessen sicher, dann könnten sie es nicht. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich mich getäuscht habe. Oder zumindest ist es nicht von Belang. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was ich empfinden würde, wenn ich schlecht von ihm oder seinen Schwestern dächte. Lass es mich im besten Licht sehen, Lizzie. In dem Licht, in dem man es begreifen kann.
So, Lizzie. Deine Schwester hat also kein Glück in der Liebe gehabt. Da gratuliere ich dir, Jane. Von der Ehe abgesehen, gefällt einem Mädchen nicht so gut wie dann und wann ein wenig Liebeskummer. Dann hat sie etwas, woran sie denken kann. Und es ist eine Art Auszeichnung unter ihren Gefährtinnen. Hm? Und wann bist du an der Reihe, Lissy? Du wirst dich doch bestimmt nicht lange von Jane übertrumpfen lassen. Du bist die Nächste. In Meryton gibt es genug Offiziere, um sämtliche junge Damen der ganzen Gegend zu enttäuschen. Du solltest dir Wickham aussuchen. Der ist ein netter Bursche und von ihm sitzen gelassen zu werden, wäre eine Ehre.
Danke, Sir, aber ich wäre mit einem weniger angenehmen Mann zufrieden. Wir können nicht alle so viel Glück haben wie Jane.
Das ist wahr. Aber es ist doch ein schöner Gedanke, dass du, was immer dir in dieser Art widerfahren mag, eine mitfühlende Mutter hast, die in jedem Fall das Beste daraus machen wird.
Zweites Kapitel. In dem Mrs. Bennet das Vergnügen hat, ihren Bruder, Mr. Gardner, und dessen Frau zu begrüßen, die, wie jedes Jahr, über Weihnachten nach Longbourn zu Besuch gekommen sind.
Gleich als sie ankam, verteilte unsere Tante die Geschenke und berichtete von der neuesten Mode. Danach hatte sie den anstrengenden Teil ihres Besuches bereits hinter sich und hörte von da an hauptsächlich zu. Mutter hatte von mancher Bekümmernis zu berichten und vieles zu beklagen. Zwei von uns Mädchen hatten schon kurz vor der Hochzeit gestanden und am Ende war doch nichts daraus geworden. Später, mit Elizabeth allein, kam unsere Tante auf das Thema zurück.
Die arme Jane. Sie tut mir leid. Denn so wie sie nun einmal ist, wird sie vielleicht nicht gleich darüber hinwegkommen. Besser es wäre dir passiert, Lissy, du hättest es schneller mit einem Lachen abgetan. Meinst du, wir können sie überreden, mit nach London zu kommen? Ein wenig Abwechslung könnte ihr guttun. Und für ein Weilchen von zu Hause fortzukommen, wäre im Moment vielleicht am heilsamsten von allem.
Ja, ich zweifle nicht, dass Jane deinen Vorschlag gern annehmen wird.
Ich hoffe, dass sie dabei nicht doch wieder an diesen jungen Mann denkt. Wir leben in einem ganz anderen Teil der Stadt. Wir verkehren in ganz anderen Kreisen. Sehr unwahrscheinlich, dass sie sich begegnen. Es sei denn, er kommt sie ausdrücklich besuchen.
Und das ist nicht zu erwarten, denn er steht ja jetzt unter der Aufsicht seines Freundes. Mr. Darcy mag von einer Gegend wie der Grace Church Street gehört haben, aber er fände sicher ein ganzer Monat, könne ihn nicht von dem dortigen Schmutz reinwaschen, setzte er jemals auch nur einen Fuß dorthin. Und verlass dich drauf, Mr. Bingley macht keinen Schritt ohne ihn.
Umso besser. Ich hoffe, sie begegnen sich überhaupt nicht.
Die Gardiners blieben eine Woche bei uns in Longbourn. Und da die Phillips, die Lucas und die Offiziere besucht und bewirtet sein wollten, verging kein Tag ohne Gesellschaft. Unter den Offizieren war mit Sicherheit immer auch Mr. Wickham und unsere Tante, aufmerksam geworden durch Elizabeths schwägerische Worte, beobachtete bei diesen Gelegenheiten die beiden genau.
Drittes Kapitel. In dem Mrs. Gardner kurz vor ihrer Abreise aus Hertfordshire Elizabeth vor Augen führt, wie unvernünftig eine Zuneigung zu Mr. Wickham wäre.
Du bist ein zu vernünftiges Mädchen, Lissy, um dich zu verlieben, nur weil man dich davor warnt. Deshalb habe ich auch keine Hemmungen, offen mit dir zu reden. Glaube mir, ich möchte, dass du dich vorsiehst. Lass dich nicht selbst auf eine Liebe ein und versuche nicht, Mr. Wickham in eine zu verstricken, die bei eurem Mangel an Mitteln so unklug wäre. Gegen ihn habe ich nichts einzuwenden. Er ist ein äußerst interessanter junger Mann und wenn er das Geld hätte, das ihm eigentlich zusteht, könntest du dir keinen besseren wünschen. Aber so wie die Dinge liegen, darfst du nicht zulassen, dass die Fantasie die Oberhand gewinnt.
Jetzt bist du aber doch sehr ernst, liebe Tante.
Ja, das bin ich. Und ich hoffe, dass ich dich dazu bringen kann, dass du die Sache ebenfalls ernst nimmst.
Oh, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich werde auf mich aufpassen. Und auf Mr. Wickham auch. Er soll sich nicht in mich verlieben, wenn ich es verhindern kann.
Mach keine Scherze, Elizabeth.
Im Augenblick bin ich nicht in Mr. Wickham verliebt. Nein, mit Sicherheit nicht. Aber er ist mit Abstand der angenehmste Mann, den ich kenne. Und wenn er sich wirklich für mich interessiert, dann denke ich, dass er es besser nicht tun sollte. Es wäre unvernünftig, das sehe ich ein. Aber wir sehen doch Tag für Tag, dass junge Leute, die sich mögen, sich nur selten von einem momentanen Mangel an Mitteln davon abhalten lassen, sich zu verloben. Und wie könnte ich versprechen, weiser als meine Mitmenschen zu sein, wenn ich in Versuchung komme? Zumal ich ja nicht einmal wüsste, ob es überhaupt weise wäre, zu widerstehen. Alles, was ich versprechen kann, ist folglich, dass ich nichts überstürzt tun will.
Na, vielleicht reicht es ja schon, wenn du ihn entmutigst, allzu oft herzukommen. Zumindest solltest du deine Mutter nicht daran erinnern, ihn einzuladen.
Mr. Collins kehrte nach Hertfordshire zurück, kurz nachdem die Gardners zusammen mit Jane nach London abgereist waren. Die Trauung sollte am Donnerstag sein und am Mittwoch kam Charlotte zum Abschiedsbesuch. Als sie ging, begleitete Elizabeth, die sich für die mürrischen und halbherzigen Glückwünsche unserer Mutter schämte und selbst sehr gerührt war, sie nach draußen.
Ich verlasse mich darauf, dass ich oft von dir höre, Lizzie.
Das wirst du ganz bestimmt.
Und um noch einen Gefallen wollte ich dich bitten. Wirst du kommen und mich besuchen?
Wir werden uns, hoffe ich, oft in Hertfordshire sehen.
Fürs Erste werde ich wohl eine ganze Weile in Kent bleiben müssen. Deshalb versprich mir, dass du nach Hunsford kommst. Meine Schwester Maria will im März kommen und ich hoffe, du fährst mit ihr.
Viertes Kapitel. In dem Jane ihrer Schwester schreibt, dass sie, wiewohl sie seit einer Woche in London weilt, Miss Bingley weder gesehen noch von ihr gehört hat, sodass sie ihr in der Grosvenor Street einen Besuch abstattet.
Ich hatte nicht den Eindruck, Lizzie, dass Caroline guter Stimmung war, aber sie freute sich sehr, mich zu sehen und tadelte mich dafür, dass ich ihr nicht Bescheid gegeben habe, dass ich in London sei. Ich erkundigte mich natürlich nach ihrem Bruder. Es gehe ihm gut, aber er unternehme so viel mit Mr. Darcy, dass sie ihn kaum sehen. Ich erfuhr, dass Miss Darcy zum Essen erwartet wurde. Ich hätte sie ja zu gern kennengelernt. Aber ich war nur kurz dort. Caroline und Mrs. Hurst wollten gerade ausgehen. Bestimmt kommen sie jetzt bald zum Gegenbesuch.
4 weitere Wochen vergingen und Jane bekam Mr. Bingley nicht zu Gesicht. Sie versuchte, sich einzureden, dass es ihr nichts ausmachte. Aber dass Miss Bingley ihr keinerlei Aufmerksamkeit schenkte, konnte ihr nicht verborgen bleiben.
Meine liebste Lizzie wird gewiss nicht auf meine Kosten mit ihrem besseren Urteilsvermögen auftrumpfen, wenn ich jetzt eingestehe, dass ich mich, was die Achtung von Miss Bingley gegenüber meiner Person angeht, vollkommen getäuscht habe. Erst gestern hat Caroline meinen Besuch erwidert und in der ganzen Zeit keine Nachricht von ihr, nicht eine einzige Zeile. Als sie schließlich kam, war deutlich zu sehen, dass sie kein Vergnügen daran hatte. Beiläufig und formelhaft entschuldigte sie sich dafür, dass sie nicht früher gekommen sei, sprach nicht ein Wort darüber, dass sie mich wiederzusehen wünsche. Miss Bingley sprach auch davon, dass ihr Bruder bald Miss Darcy heiraten und überhaupt nicht mehr nach Netherfield zurückkehren will, dass er das Haus aufgibt. Aber es war nichts Bestimmtes. Am besten, wir sagen nichts davon. Ich bin überglücklich, dass du so gute Nachricht von unseren Freunden in Hunsford hast. Ich bitte dich, fahre sie besuchen, zusammen mit Charlottes Schwester. Ich bin sicher, du wirst dich dort sehr wohl fühlen.
Fünftes Kapitel. Indem Elizabeth den Plan, zusammen mit Charlottes Schwester Maria nach Hunsford zu fahren, noch bereichert um eine Übernachtung in London. Und er damit so vollkommen ist, wie ein Plan überhaupt nur werden kann.
Es war eine Fahrt von nur 24 Meilen. Und als Elizabeth und Maria vor der Tür der Gardners hielten, stand Jane am Wohnzimmerfenster und beobachtete ihre Ankunft. Im Flur kam sie ihnen entgegen und hieß sie willkommen. Und Elizabeth blickte Jane ins Gesicht und sah zu ihrer Freude, dass sie hübsch und gesund wie immer aussah. Alles war eitel Freude. Sie verbrachten den Tag höchst angenehm, die Zeit vor dem Essen mit Geschäftigkeit und Einkauf, die Zeit danach im Theater. Elizabeth richtete es so ein, dass sie neben unserer Tante zu sitzen kam.
Es freut mich zu hören, dass es dir keinen großen Kummer bereitet, dass die Zuneigung, die Mr. Wickham so sichtlich für dich empfunden hat, verflogen ist, wer nun eine andere umwirbt. Allerdings würde ich es bedauern zu hören, dass unser Freund um des Geldes willen heiratet.
Zu Weihnachten, liebe Tante, wolltest du mich noch davon abhalten, Mr. Wickham zu heiraten, weil es unvernünftig sei? Und jetzt, wo du erfährst, dass er um ein Mädchen mit gerade einmal 10.000 Pfund wirbt, möchtest du hören, dass er es um des Geldes willen tut?
Beschreibe mir einfach nur, was sie für ein Mädchen ist. Dann weiß ich auch, was ich davon zu halten habe.
Ich glaube, sie ist ein sehr anständiges Mädchen. Ich habe nichts Schlechtes über sie gehört.
Aber er hat sie nie beachtet, bis zu dem Tag, an dem der Tod ihres Großvaters ihr ein Vermögen bescherte.
Nein. Warum sollte er auch? Wenn es ihm nicht gestattet war, meine Zuneigung zu erlangen, weil ich kein Geld hatte, warum hätte er dann einem Mädchen den Hof machen sollen, das ihm nichts bedeutete und das genauso arm war wie ich? Aber wenn du drauf bestehst, dann ist er eben ein Mitgiftjäger. Gott sei Dank fahre ich morgen zu einem Mann, der nicht eine einzige angenehme Eigenschaft aufzuweisen hat und den weder seine Manieren noch sein Verstand empfehlen. Am besten, man kennt überhaupt nur dumme Männer. Ich habe genug von ihnen allen.
Sieh dich vor, Lissy. Deine Worte hören sich sehr nach Enttäuschung an. Was hältst du davon, deinen Onkel und Tante auf unserer für den Sommer geplanten Vergnügungsreise zu begleiten? Wir haben noch nicht endgültig entschieden, wie weit wir fahren wollen, aber vielleicht bis in den Lake District.
Oh, Tante!
Psst, Lissy.
Was für eine Freude. Was für ein Glück. Adieu, Trübsal. Adieu, Enttäuschungen. Was sind Menschen schon gegen Felsen und Berge? Ach, was für glückselige Stunden wir dort verbringen werden. Und wir werden mit anderen Eindrücken zurückkehren als die üblichen Reisenden, die einem von nichts eine rechte Vorstellung geben. Wir werden wissen, wo wir gewesen sind. Wir werden uns erinnern. Wir werden die Seen, die Berge und die Flüsse nicht in unserer Fantasie durcheinander werfen. Und wenn wir eine Landschaft beschreiben, werden wir nicht als erstes sagen, dass wir nicht mehr so genau wissen, wo sie überhaupt gelegen hat. Wenn wir schwärmen, wird es mit besserem Grund sein als bei den meisten anderen Reisenden.
Sechstes Kapitel. Auf der Fahrt nach Hunsford am folgenden Tag ist für Elizabeth alles neu und interessant. Und sie ist so ganz in der Stimmung, sich zu vergnügen.
Mr. Collins und Charlotte erschienen in der Tür, als die Kutsche vor ihrem Haus hielt. Elizabeth grüßte ihre Freundin mit aller Herzlichkeit. Sie sah sofort, dass ihr Vetter sich durch die Ehe nicht im Mindesten verändert hatte. Seine steife Höflichkeit war noch genau wie eh und je. Nachdem sie lange genug im Salon gesessen hatte, um jedes Ausstattungsstück zu bewundern, von der Anrichte bis zum Kamingitter, nachdem sie Berichte von ihrer Reise erstattet hatten und von allem, was sich in London zugetragen hatte, lud Mr. Collins zu einem Spaziergang durch den Garten ein, dessen Pflege er selbst in die Hand genommen habe.
Ja, Miss Elizabeth. Am kommenden Sonntag werden Sie die Ehre haben, Lady Catherine de Bourgh in der Kirche zu sehen. Und ich muss nicht eigens sagen, dass Sie begeistert von ihr sein werden. So liebenswürdig, so leutselig. Und ich zweifle nicht, dass sie Ihnen nach dem Gottesdienst auch etwas von ihrer Aufmerksamkeit angedeihen lassen wird. Ja, ich bin mir beinahe sicher, dass sie und meine Schwägerin Maria in jede Einladung einschließen wird, mit welcher sie uns während ihres Aufenthaltes beehren mag.
Etwa gegen Mittag des folgenden Tages, als Elisabeth sich in ihrer Kammer für einen Spaziergang zurechtmachte, verriet ein plötzlicher Lärm von unten, dass das ganze Haus in Aufruhr war.
Elisabeth, komm schnell ans Fenster. So etwas hast du noch nicht gesehen. Schnell, beeil dich.
Das ist alles, Maria? Es sind doch nur Lady Catherine und ihre Tochter in ihrer Kutsche.
Aber nein, das ist nicht Lady Catherine. Die alte Dame ist Mrs. Jenkinson, die bei ihnen wohnt. Die andere ist Miss de Bourgh. Sieh sie dir nur an. Was für ein schmales Geschöpf. Wer hätte gedacht, dass sie so klein und so dünn ist?
Das ist ja ungeheuer rücksichtslos von ihr, Charlotte bei diesem Wind draußen festzuhalten. Warum kommt sie dann nicht ins Haus?
Charlotte sagt, das macht sie so gut wie nie. Es ist eine ganz besondere Gunst, wenn Miss de Bourgh hereinkommt.
Mir gefällt sie. Sie scheint mir kränklich und missmutig. Ja, sie passt zu ihm. Die ist genau die richtige Frau für Mr. Darcy.
Da hast du wohl recht.
Siebtes Kapitel. In dem Mr. Collins Elizabeth und Maria zu ihrem Glück gratuliert, dass sie alle zusammen auf Rosings zum Dinner eingeladen wurden. In dessen Anschluss es nicht viel zu tun gibt, außer Lady Catherine beim Reden zuzuhören.
Der Besitz Ihres Vaters, Miss Bennet, geht, glaube ich, an Mr. Collins. Um Ihretwillen, Mrs. Collins, freut mich das. Ansonsten aber sehe ich keinen Grund dafür, dass die weibliche Linie bei der Erbfolge ausgeschlossen wird. In der Familie von Sir Louis de Bourgh hielt man so etwas nicht für notwendig. Singen Sie, Miss Bennet? Spielen Sie Klavier?
Ein wenig.
Oh, dann müssen Sie uns irgendwann etwas vorspielen. Unser hiesiges Instrument ist von hervorragender Qualität, vermutlich allem weit überlegen. Ihre Schwestern singen und spielen ebenfalls?
Eine davon, ja.
Warum haben Sie es nicht alle gelernt? Sie hätten es alle lernen sollen. Zeichnen Sie?
Überhaupt nicht, nein.
Was? Keine von Ihnen?
Nicht eine einzige.
Oh, höchst merkwürdig. Aber ich nehme an, Sie hatten keine Gelegenheit. Ihre Mutter hätte jeweils im Frühling mit Ihnen in die Stadt fahren sollen. Da hätten Sie Lehrer gehabt.
Oh, meine Mutter hätte nichts dagegen gehabt. Aber mein Vater verabscheut London.
Ihre Gouvernante ist nicht mehr bei Ihnen?
Wir hatten nie eine.
Oh, keine Gouvernante. Wie ist das möglich? 5 Töchter zu Hause großgezogen und das ohne Gouvernante? So etwas habe ich noch nie gehört. Ihre Mutter muss ja für ihre Erziehung Sklavenarbeit geleistet haben. Aber wer hat sie unterrichtet? Ohne Gouvernante waren sie ja vollkommen vernachlässigt.
Verglichen mit manch anderer Familie waren wir das wohl. Aber denjenigen unter uns, die etwas lernen wollten, hat es nie an Möglichkeiten gemangelt. Man hat uns immer zum Lesen ermuntert und es kam alles an Lehrern ins Haus, was wir brauchten. Zugegeben, diejenigen, die lieber müßig blieben, konnten es sein.
Genau das, zweifellos. Gerade um das zu vermeiden, hat man ja eine Gouvernante. Und hätte ich ihre Mutter gekannt, hätte ich sie ausdrücklich ermahnt, eine anzustellen. Sind schon welche von Ihren jüngeren Schwestern in die Gesellschaft eingeführt, Miss Bennet?
Ja, Ma'am. Alle.
Alle? Doch nicht alle 5 zusammen. Sehr merkwürdig. Die Jüngeren gehen aus, bevor die Älteren verheiratet sind?
Ich finde, Ma'am, es wäre sehr streng gegenüber jüngeren Schwestern, wenn man ihnen ihren Teil an Gesellschaft und Zerstreuung vorenthalten wollte, weil die Älteren nicht die Mittel oder die Neigung zu einer frühen Heirat haben. Die Jüngste hat genauso viel Recht auf die Vergnügungen der Jugend wie die Älteste. Das wäre der geschwisterlichen Zuneigung gar nicht zuträglich und auch nicht einem feinfühligen Verstand.
Ich muss schon sagen, Sie tun sehr entschlossen Ihre Meinung kund. Für einen so jungen Menschen.
Achtes Kapitel. Eine kleine Auslassung über Elizabeths Aufenthalt in Hunsford und einen neuen Gast auf Rosings.
Ungefähr zweimal pro Woche kamen die Einladungen zum Dinner auf Rosings. Ansonsten gingen Elizabeth und die Collins nur wenig aus, denn für die Mehrzahl der Nachbarn war der Rang der Collins zu gering. Meine Schwester empfand das allerdings nicht als Mangel. Und alles in allem verbrachte sie ihre Zeit durchaus angenehm. Es gab immer wieder einmal eine halbe Stunde, in der sie sich gut mit Charlotte unterhielt. Und das Wetter war für die Jahreszeit so schön, dass sie sich oft draußen vergnügen konnte. Elizabeths Lieblingsspaziergang, den sie oft unternahm, führte durch den lichten Wald, der auf einer Seite den Park begrenzte. Auf diese ruhige Art vergingen die ersten 14 Tage ihres Besuches rasch. Bald würde es Ostern sein und die Woche davor sollte der Familie auf Rosings einen neuen Besucher bescheren. Elizabeth hatte schon gleich nach ihrer Ankunft gehört, dass in einiger Zeit Mr. Darcy erwartet wurde. Und auch wenn es nicht viele in ihrer Bekanntschaft gab, die ihr nicht lieber gewesen wären, würde sein Kommen den Gesellschaften auf Rosings doch einen ganz neuen Anstrich geben. Kaum war Mr. Darcy eingetroffen, da war es im Pfarrhaus auch bereits bekannt. Denn Mr. Collins war den ganzen Vormittag draußen und patrouillierte auf dem Weg am Torhaus nach Hunsford, damit er das große Ereignis nicht verpasste. Gleich am folgenden Morgen begab er sich nach Rosings, um seine Reverenz zu erweisen. Dies konnte er gegenüber gleich zwei Neffen von Lady Catherine tun. Denn Darcy hatte einen gewissen Colonel Fitzwilliam mitgebracht, den jüngeren Sohn seines Onkels.
Neuntes Kapitel. In dem am Ostertag den Collins und ihren Gästen die Ehre der Aufmerksamkeit zuteil wird und sie am Ende des Kirchgangs von Lady Catherine gebeten werden, nach dem Essen vorbeizukommen.
Tatsächlich? Mhm. Was sagen Sie da, Fitzwilliam? Was erzählen Sie Miss Bennet? So angeregt. Lassen Sie mich hören, was es ist.
Wir unterhalten uns über Musik, Madam.
Musik! Dann sagen Sie es doch laut. Musik ist mir unter allen Themen das Liebste. Es kann wohl in England nicht viele geben, die sich so an der Musik begeistern wie ich oder von Natur aus einen so guten Sinn dafür haben. Wenn ich das Spielen je erlernt hätte, wäre ich sicher eine Virtuosin geworden. Und ebenso Anne hätte ihre Gesundheit eine Beschäftigung damit gestattet. Ich bin mir sicher, sie hätte wunderbar gespielt. Und Georgiana? Macht sie Fortschritte, Darcy? Richten Sie ihr bitte von mir aus, dass sie es nicht zur Meisterschaft bringen kann, wenn sie nicht häufig übt.
Ich versichere Ihnen, Madam, dass sie einen solchen Ratschlag nicht nötig hat. Sie übt regelmäßig.
Miss Bennet, würden Sie uns etwas auf dem Klavier vorspielen?
Ach, wenn ich Ihnen damit eine Freude bereite, sehr gerne. Wollen Sie mir Angst machen, Mr. Darcy? Dass Sie sich zum Zuhören so vor mir aufbauen? Aber ich lasse mich nicht ängstigen, auch wenn Ihre Schwester noch so gut spielt. Es ist etwas Halsstarriges in mir, das einfach nicht ertragen kann, wenn man ihm droht. Mein Mut wächst mit jedem Versuch, mich einzuschüchtern.
Ich werde nicht sagen, dass Sie im Irrtum sind, denn ich genieße das Glück Ihrer Bekanntschaft nun schon lange genug, um zu wissen, dass es Ihnen immer wieder ein Vergnügen ist, sich zu Meinungen zu bekennen, die in Wirklichkeit nicht die Ihren sind.
Colonel Fitzwilliam, Ihr Vetter wird Ihnen eine schöne Vorstellung von mir geben. Er bringt Sie noch dazu, dass Sie mir kein Wort mehr glauben. Ich muss sagen, Mr. Darcy, es ist nicht nett von Ihnen, alles Unvorteilhafte auszuplaudern, das Sie in Hertfordshire über mich erfahren haben. Und wenn Sie mir gestatten, das zu sagen, auch sehr undiplomatisch. Denn es fordert mich zu einer Antwort heraus und womöglich kommen dabei Dinge ans Licht, die Ihre Verwandten schockieren.
Ich habe keine Angst vor Ihnen.
Bitte, lassen Sie mich hören, was Sie ihm vorwerfen. Ich wüsste gern, wie er sich Fremden gegenüber beträgt.
Sie sollen es hören. Aber machen Sie sich auf Entsetzliches gefasst.
Gut.
Das erste Mal, dass ich ihm in Hertfordshire begegnet bin, war auf einem Ball. Und was meinen Sie, was er auf diesem Ball getan hat?
Nun?
Er tanzte nur 4 Tänze. Er tanzte nur 4 Tänze, obwohl Herren knapp waren. Und mehr als nur eine junge Dame musste sitzen bleiben, weil sie keinen Tanzpartner hatte. Das können Sie nicht leugnen, Mr. Darcy.
Damals hatte ich noch nicht die Ehre, eine der anwesenden Damen zu kennen. Ich kannte nur meine eigene Gesellschaft.
Das stimmt. Und wer hätte je gehört, dass in einem Ballsaal jemand einem anderen vorgestellt worden wäre? Colonel Fitzwilliam, nun, was spiele ich als nächstes? Meine Finger warten auf Ihr Kommando.
Vielleicht wäre ich besser beraten gewesen, hätte ich mich vorstellen lassen, aber ich habe kein Talent darin, mich mit Fremden bekannt zu machen.
Colonel Fitzwilliam, sollen wir Ihren Vetter fragen, wie das kommt?
Das kann ich Ihnen beantworten, ohne ihn zu fragen. Es liegt daran, dass er sich nicht die Mühe macht.
Mit Sicherheit habe ich nicht das Geschick, das manchen Menschen eigen ist, sich unbeklommen mit Unbekannten zu unterhalten. Ich kann mich nicht auf ihren Ton einstellen oder Interesse an ihren Themen heucheln, wie ich es oft bei anderen sehe.
Meine Finger gleiten nicht so meisterlich über die Tasten dieses Instruments, wie ich es bei vielen anderen Frauen sehe. Sie sind nicht so flink, nicht so energisch und spielen auch nicht so ausdrucksvoll. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass dies meine eigene Schuld ist, weil ich mir nicht die Mühe mache zu üben. Ich würde nicht davon ausgehen, dass meine Finger zu besserem Spiel weniger in der Lage sind als die der anderen Frauen.
Da haben Sie allerdings recht. Sie haben Ihre Zeit weit besser angewandt. Niemand, der das Privileg genießt, Ihnen zuzuhören, wird an Ihrem Spiel etwas auszusetzen haben. Wir spielen beide nicht gern vor Fremden.
Zehntes Kapitel, in dem Elizabeth gerade dabei ist, einen Brief an Jane zu schreiben, als es an der Haustür läutet und zu ihrer Überraschung Mr. Darcy ins Zimmer tritt, nicht minder überrascht, dass er Elizabeth allein im Haus vorfindet.
Wie außerordentlich plötzlich Sie alle im letzten November aus Netherfield abgereist sind, Mr. Darcy. Mr. Bingley muss sehr überrascht gewesen sein, wenn auch natürlich hoch erfreut, Sie alle so rasch wiederzusehen. Ihm und seinen Schwestern ging es gut, hoffe ich, als sie London verließen.
Ausgezeichnet. Ich danke Ihnen.
Wenn ich recht verstehe, hat Mr. Bingley nicht vor, überhaupt noch einmal nach Netherfield zurückzukehren?
Ich habe es nie ausdrücklich aus seinem Munde vernommen, aber er wird in Zukunft wohl nicht mehr viel Zeit dort verbringen. Ja, aber ich würde mich nicht wundern, wenn er Netherfield aufgäbe, sobald er etwas Passendes zum Kauf findet. Das Haus hier scheint mir sehr behaglich. Ich könnte mir vorstellen, Lady Catherine hat viel daran getan, als Mr. Collins nach Hansford kam.
Ja, ich glaube, das hat sie. Und sie hätte niemand Dankbareren für ihre Maßnahmen finden können.
Aber seiner Ehefrau scheint mir Mr. Collins eine glückliche Wahl getroffen zu haben.
Ja, das hat er. Seine Freunde dürfen sich glücklich schätzen, dass er an eine der wenigen vernünftigen Frauen geraten ist, die je auf den Gedanken gekommen wären, ihn zu nehmen. Und dazu noch eine, die seinen Ansprüchen genügte. Meine Freundin ist eine ausgesprochen kluge Frau. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich die Ehe mit Mr. Collins unter die klügeren Entscheidungen ihres Lebens rechnen sollte. Sie scheint allerdings ganz und gar zufrieden Und was ihre Versorgung angeht, war in jedem Fall eine gute Partie.
Und gefällt es Ihnen in Kent?
Oh, Mr. Darcy, was für eine Überraschung.
11. Kapitel, in dem Elizabeth auf ihren Spaziergängen im Park mehr als einmal unvermutet auf Mr. Darcy stößt.
Bei der ersten Begegnung hatte Elizabeth an ein absurdes Missgeschick geglaubt. Und damit es ihr nicht noch einmal geschah, hatte sie Mr. Darcy ausdrücklich gesagt, dass dies einer ihrer Lieblingswege sei. Da war es doch seltsam, dass er ihr ein zweites Mal begegnete. Und doch war es so. Und dann ein drittes Mal. Es kam ihr wie böse Absicht vor, denn in diesem Fall waren es nicht einfach nur ein paar artige Erkundigungen nach dem Wohlbefinden, eine verlegene Pause, nach der er sich dann wieder verabschiedete, sondern er hielt es tatsächlich für notwendig, mit ihr zusammen in die Richtung zurückzugehen, aus der er gekommen war. Einmal war sie auf einem solchen Spaziergang gerade dabei, den jüngsten Brief von Jane zu lesen, als sie sah, dass Colonel Fitzwilliam ihr diesmal entgegenkam.
Ich wusste ja gar nicht, dass auch Sie ein Liebhaber dieses Weges sind.
Ich habe meinen Rundgang durch den Park gemacht, wie jedes Mal, wenn ich hier bin. Und zum Abschluss wollte ich im Pfarrhaus vorbeischauen.
Und am Samstag wollen Sie Kent verlassen?
Ja. Wenn Darcy es nicht noch einmal verschiebt. Aber ich habe in dem Punkt nichts zu sagen. Er entscheidet es, wie es ihm gefällt.
Ich nehme an, hauptsächlich deswegen hat Ihr Vetter Sie mitgebracht. Damit er jemanden hat, über den er verfügen kann. Ich wundere mich, dass er nicht heiratet. Das würde ihm diese Annehmlichkeit doch dauerhaft verschaffen. Aber vielleicht erfüllt im Augenblick seine Schwester voll und ganz seine Bedürfnisse. Mit seinem Mündel kann er machen, was er will.
Oh nein, das Vorrecht muss er sich mit mir teilen. Wir sind gemeinschaftlich als Vormund für Miss Darcy bestellt.
Tatsächlich? Mhm. Sagen Sie, wie ist das, wenn man ein Mündel hat? Macht sie Ihnen viele Sorgen? Junge Damen in diesem Alter sind ja oft ziemlich ungestüm und wenn sie eine wahre Darcy ist, hat sie sicher auch ihren eigenen Kopf.
Warum glauben Sie, dass Miss Darcy uns Schwierigkeiten bereitet?
Nicht, dass Sie denken, ich hätte etwas Schlechtes über Sie gehört. Im Gegenteil. Sie ist der erklärte Liebling zweier Damen aus meiner Bekanntschaft. Mrs. Hurst und Miss Bingley. Hatten Sie nicht gesagt, dass Sie sie ebenfalls kennen?
Ich kenne sie flüchtig. Miss Bingleys Bruder ist ein freundlicher Herr. Ganz Gentleman. Ein guter Freund von Mr. Darcy.
Oh ja. Mr. Darcy leistet Mr. Bingley so manchen Freundschaftsdienst und ist stets um sein Wohlergehen besorgt.
Sein Wohlergehen, ja. Ich glaube, darum geht es Mr. Darcy tatsächlich. Und er gibt ihm Ratschläge, wo er sie am dringendsten braucht. Nach einer Bemerkung auf der Fahrt hierher, würde ich vermuten, dass Bingley tatsächlich guten Grund hat, ihm dankbar zu sein. Aber ich sollte um Verzeihung bitten. Ich weiß nicht einmal, ob Bingley überhaupt der Mann ist, von dem er sprach. Ich nehme es nur an.
Und worum ging es?
Er erzählte, er könne sich beglückwünschen, weil er vor kurzem einen Freund vor den Unannehmlichkeiten einer höchst unvorteilhaften Heirat bewahrt habe. Allerdings ohne, dass er Namen oder sonst Einzelheiten genannt hätte. Und auf den Gedanken, dass er Bingley meinte, bin ich nur gekommen, weil er mir genau die Art von jungem Mann schien, die in solche Klemmen gerät. Und weil ich wusste, dass die beiden den ganzen Sommer zusammen verbracht hatten.
Hat Mr. Darcy Ihnen eine Erklärung für sein Verhalten gegeben?
Ich habe es so verstanden, dass einige sehr gewichtige Gründe gegen die Dame sprachen. Ja. Sie wirken nachdenklich?
Ich denke über das nach, was Sie mir erzählt haben. Das Betragen Ihres Vetters gefällt mir nicht. Wodurch fühlte er sich zum Richter berufen?
Sie würden es als Einmischung auffassen?
Ich sehe nicht ein, welches Recht Mr. Darcy hatte, über die Statthaftigkeit der Empfindungen seines Freundes zu befinden. Oder warum er allein nach seiner eigenen Meinung entscheiden und bestimmen sollte, auf welche Weise dieser Freund glücklich wird. Aber da wir nichts über die näheren Umstände wissen, ist es nicht fair, ihn zu verurteilen. Es kann in diesem Fall ja auch keine große Zuneigung im Spiel gewesen sein.
Die Vermutung liegt nahe. Und ich muss sagen, sie schmälert die Ehre, die mein Vetter mit diesem Triumph zu ernten erhofft, doch sehr.
Sofort, als Colonel Fitzwilliam sie wieder verlassen hatte, begab Elizabeth sich allein auf ihr Zimmer und konnte nun in aller Ausführlichkeit über das Gehörte nachdenken. Sie kam am Ende zu dem Schluss, dass Mr. Darcy zum einen die schlimmste Form von Stolz geleitet hatte, zum anderen der Wunsch, Mr. Bingley für seine Schwester zu bekommen. Die Erregung, die dieses Thema weckte, die Tränen, die es auslöste, führten zu einem schlimmen Kopfschmerz. Und sie beschloss, nicht mit der Familie unseres Vetters nach Rosings zu gehen, wo sie zum Tee eingeladen waren.
Zwölftes Kapitel, in dem Elizabeth beim plötzlichen Klang der Türglocke eine gewisse Aufregung überkommt, dass dies Colonel Fitzwilliam selbst sein könnte, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen.
Mr. Darcy.
Vergebens habe ich dagegen angekämpft. Ich kann es nicht. Meine Gefühle lassen sich nicht unterdrücken. Sie müssen mir gestatten, zu sagen, wie flammend ich sie liebe und verehre.
Elizabeth starrte Mr. Darcy an. Sie errötete. Sie zweifelte, ob sie recht gehört hatte. Sie schwieg. Das war für ihn Ermunterung genug und sein Eingeständnis all dessen, was er für sie empfand und schon seit langem empfunden hatte, folgte auf dem Fuß. Er sprach beredt, doch es galt, Empfindungen jenseits derer des Herzens zu beschreiben. Und zum Thema Zärtlichkeit hatte er nicht mehr zu sagen als zum Thema Stolz. Die Überzeugung, dass sie zu tief unter ihm stand, dass er sich mit ihr entwürdigte, die Hindernisse der Familie, die Urteil gegen Neigung stellten, all das wurde mit einer Heftigkeit vorgebracht, die dem Maß seiner Erniedrigung angemessen sein mochte, seine Werbung aber nicht gerade empfahl. Als letztes führte er an, wie heftig eine Zuneigung sein müsse, wenn sie sich trotz allem Bemühen als unbezwingbar erwiesen habe und die nun, wie er hoffe, dadurch belohnt werde, dass sie seine Hand annehme.
In Fällen wie diesem ist es, soweit ich weiß, üblich, eine gewisse Dankbarkeit für die vorgebrachten Gefühle zu beteuern, so wenig sie auch erwidert werden mögen. Es ist natürlich, dass man sich verpflichtet fühlt und wenn ich Dankbarkeit empfinden könnte, würde ich Ihnen jetzt danken. Aber ich kann es nicht. Ich habe Ihre gute Meinung nie gewollt. Und ich habe gesehen, wie widerstrebend Sie sie vorgebracht haben. Ich bedauere es, wenn ich jemandem Schmerzen bereitet habe. Es ist jedoch mit Sicherheit unabsichtlich geschehen und ich hoffe, der Schmerz wird nicht von Dauer sein. Die Gefühle, die Sie, wie Sie sagen, so lange davon abgehalten haben, Ihre Zuneigung zu erklären, werden Ihnen gewiss auch helfen, nun, wo die Erklärung erfolgt ist, auch wieder darüber hinwegzukommen.
Und das ist alles, was als Antwort zu erhalten ich die Ehre habe. Ich hätte vielleicht gern gewusst, warum ich solchermaßen, ohne auch nur den Versuch, höflich zu sein, abgewiesen werde, aber von Bedeutung ist es nicht.
Ebenso gut könnte ich mich erkundigen, warum Sie mit der so offensichtlichen Absicht, mich zu kränken und zu beleidigen, auf die Idee kommen, mir zu sagen, dass Sie mich gegen Ihren eigenen Willen lieben? Gegen Ihre Vernunft? Ja, gegen Ihr innerstes Wesen? War das nicht Grund genug für Unhöflichkeit, wenn ich denn unhöflich war? Aber ich habe andere Einwände und die kennen Sie. Hätte nicht mein eigenes Gefühl gegen Sie entschieden? Glauben Sie, selbst dann wäre ich auf den Gedanken gekommen, den Mann zu erhören, der vielleicht für immer meine geliebte Schwester um ihr Glück gebracht hat? Ich habe allen Grund, schlecht von Ihnen zu denken. Sie werden nicht wagen, Sie können nicht wagen, zu leugnen, dass Sie der Hauptverantwortliche waren, vielleicht sogar der Einzige, als es darum ging, die beiden zu trennen. Dass Sie es waren, der beide in tiefstes Unglück gestürzt hat. Wollen Sie das abstreiten, dass Sie das getan haben?
Ich habe nicht die Absicht zu leugnen, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um meinen Freund und ihre Schwester zu trennen. Und dass ich hocherfreut über meinen Erfolg bin. Ihm habe ich einen größeren Gefallen getan als mir selbst.
Aber es ist nicht diese Angelegenheit allein, auf die mein Unwillen sich gründet. Lange bevor das geschah, hatte ich meine Meinung über Sie gefasst. Was für ein Mensch Sie sind, habe ich schon vor Monaten aus dem Bericht von Mr. Wickham erfahren. Was wollen Sie zu dem Thema noch vorbringen?
Sie nehmen viel Anteil an den Belangen dieses Herrn.
Ja, wie könnte jemand, der sein Unglück kennt, keinen Anteil daran nehmen?
Sein Unglück? Oh ja, sein Unglück. Ja, das ist wahrlich groß.
Und durch Ihre Schuld. Sie haben ihn in seinen gegenwärtigen Zustand der Armut gestoßen. Oder doch größere Armut, als er erwarten konnte. Sie haben ihm die Vergünstigungen vorenthalten, von denen Sie eindeutig wussten, dass sie ihm bestimmt waren. Sie haben den besten Jahren seines Lebens genau die Unabhängigkeit genommen, die ihm zustand und die er verdient hatte. All das haben Sie getan. Und trotzdem zeigen Sie Verachtung und Hohn, wenn man von seinem Unglück spricht.
Das ist also das Bild, das Sie von mir haben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir das so deutlich klargemacht haben. Nach dieser Rechnung wiegen meine Fehler in der Tat schwer. Doch vielleicht hätten Sie über solche Verstöße hinweggesehen, wäre nicht Ihr Stolz gekränkt gewesen durch das aufrichtige Eingeständnis meiner Skrupel, die mich so lange davon abhielten, mich Ihnen zu erklären. Diese bitteren Anschuldigungen wären vielleicht unterdrückt worden, hätte ich meine Qualen besser verborgen und Sie glauben gemacht, dass mich uneingeschränkte, durch nichts beeinflusste Zuneigung triebe, dass es keine Einschränkungen des Verstandes, der Vernunft oder sonst Bedenken gegeben hätte, aber Verstellung jedweder Art ist mir verhasst. Ich schäme mich auch nicht der Gedanken, von denen ich gesprochen habe. Sie waren naheliegend und sie waren gerechtfertigt. Wollen Sie erwarten, dass ich mich über Ihre niedere Herkunft freue? Soll ich mich beglückwünschen bei der Aussicht auf eine Verwandtschaft, die gesellschaftlich so tief unter meiner eigenen steht?
Es ist ein Missverständnis, Mr. Darcy, wenn Sie glauben, dass die Art Ihrer Erklärung tieferen Einfluss auf mich genommen hat. Sie hätten mir Ihren Antrag auf keine Weise machen können, die mich in Versuchung gebracht hätte, ihn anzunehmen. Von Anfang an hat Ihr Betragen mich von Ihrer Arroganz überzeugt, Ihrer Einbildung, Ihrer selbstsüchtigen Missachtung der Empfindungen anderer. Und das war das Fundament jener abgrundtiefen Abneigung, die durch die nachfolgenden Ereignisse darauf wuchs. Und ich kannte Sie noch keinen Monat, bis ich mir sicher war, dass Sie der letzte Mann auf Erden waren, den zu heiraten ich mich hätte überreden lassen.
Sie haben vollauf genug gesagt, Madam. Ich verstehe Ihre Empfindungen vollkommen und kann mich meiner eigenen nur noch schämen. Verzeihen Sie, dass ich so viel von Ihrer Zeit in Anspruch genommen habe. Und lassen Sie mich Sie meiner besten Wünsche für Glück und Gesundheit versichern.
Dreizehntes Kapitel. Indem Elizabeth sich am nächsten Morgen an der frischen Luft Bewegung verschafft und sie in dem Wäldchen, das an den Park angrenzt, einen Herrn erblickt, der auf sie zueilt.
Miss Bennet! Miss Elizabeth Bennet! Ich gehe schon eine ganze Weile hier im Wald spazieren, in der Hoffnung, Ihnen zu begegnen. Werden Sie mir die Ehre erweisen, diesen Brief zu lesen? Ich danke Ihnen. Und empfehle mich.
Erschrecken Sie nicht, Madam, wenn Sie diesen Brief erhalten.
Erschrecken Sie nicht, Madam, wenn Sie diesen Brief erhalten. Ich schreibe nicht, um Ihnen Schmerz zuzufügen, noch um mich selbst zu beschämen, indem ich bei Wünschen verharre, die um des Glücks beider Beteiligten willen gar nicht schnell genug vergessen sein können. Und die Mühe, welche das Abfassen dieses Briefes wie auch dessen Lektüre bereiten, hätten erspart sein können, hätte nicht meine Wesensart gefordert, dass er geschrieben und gelesen wird. Sie müssen mir deshalb verzeihen, wenn ich mir die Freiheit nehme, Ihre Aufmerksamkeit zu fordern. Zwei Verstöße höchst unterschiedlicher Natur und von keineswegs gleichem Gewicht haben Sie mir gestern Abend zur Last gelegt. aber ich hoffe, vor der Strenge jenes Vorwurfs in Zukunft bewahrt zu bleiben, wenn Sie den folgenden Bericht über meine Taten und deren Motive gelesen haben. Ich war noch nicht lange in Hertfordshire, da sah ich, wie andere auch, dass Bingley ihre ältere Schwester jeder anderen jungen Frau in seiner Umgebung vorzog. Doch erst am Abend des Tanzes auf Netherfield hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, dass ernsthafte Absichten daraus geworden waren. Auf dem Ball, während ich die Ehre hatte, mit ihnen zu tanzen, erfuhr ich, dass alle Welt aus Bingleys Aufmerksamkeit gegenüber ihrer Schwester schloss, die beiden seien ein Paar und die Heirat beschlossene Sache. Von dem Augenblick an beobachtete ich das Betragen meines Freundes genau und ich sah, dass seine Zuneigung zu Miss Bennet größer war als alles, was ich je bei ihm erlebt hatte. Auch ihre Schwester habe ich beobachtet. Ihre Erscheinung, ihr Auftreten waren so offen, so heiter, so sympathisch wie immer, doch ohne Anzeichen einer besonderen Zuneigung. Und nach den Eindrücken des Abends blieb ich überzeugt, dass sie sich zwar seine Aufmerksamkeiten mit Freuden gefallen ließ, ihn aber nicht durch Erwiderung seiner Gefühle ermunterte. Wenn Sie in dieser Hinsicht keinem Irrtum unterliegen, dann muss es bei mir der Fall sein. Da Sie Ihre Schwester weitaus besser kennen, dürfte es eher das Letztere sein. Wenn dem so ist, wenn ich durch solchen Irrtum dazu verleitet wurde, ihr Schmerz zuzufügen, dann war Ihre Empörung nur angemessen. Was ich gegen eine Heirat einzuwenden hatte, waren nicht nur jene Gründe, zu deren Überwindung es in meinem eigenen Fall der äußersten Macht der Leidenschaft bedurfte. Den Mangel an gesellschaftlichen Verbindungen hätte mein Freund nicht als gar so großes Übel empfunden wie ich. Aber es gab andere Gründe für eine Ablehnung.
Die Stellung der Familie ihrer Mutter, wenn auch unschön, ist nichts im Vergleich zu dem Mangel an Takt, den sie so häufig, ja beinahe unablässig an den Tag legt. Ebenso ihre drei jüngeren Schwestern, bisweilen sogar ihr Vater. Verzeihen Sie mir. Es schmerzt mich, Sie zu kränken, doch bei aller Qual, die Sie bei diesem Anblick auf Ihre engsten Verwandten empfinden werden, lassen Sie es sich ein Trost sein, dass Ihr eigenes Betragen ganz von einer Art ist, auf welche nicht ein einziger dieser Tadel zutrifft. Und dieses Kompliment soll in vollem Umfange auch dem Verstand und dem Betragen Ihrer älteren Schwester gelten. Am Tag nach dem Ball verließ Bingley Netherfield und reiste nach London, in der Absicht einer baldigen Rückkehr.
Nun will ich Ihnen erläutern, wie ich weiter verfuhr. Das Unbehagen seiner Schwestern war in ebenso großem Maße geweckt wie das meine, und da wir alle drei der Ansicht waren, dass keine Zeit verloren werden durfte, ihren Bruder aus dieser Verbindung zu befreien, kamen wir kurz entschlossen überein, ihm sogleich nach London nachzureisen. Dort angekommen, machte ich mich auf der Stelle an die Arbeit, meinem Freund die Schattenseiten einer solchen Wahl vor Augen zu führen. Doch so sehr meine Beschreibung seinen Entschluss erschüttert hätte, ich glaube nicht, dass sich die Ehe dadurch hätte verhindern lassen, hätte ich nicht in voller Überzeugung auf die Gleichgültigkeit ihrer Schwester hingewiesen. Dafür, dass ich dies alles getan habe, habe ich mir nichts vorzuwerfen. Nur an einen einzigen Punkt in meinem Betragen in dieser ganzen Angelegenheit denke ich mit Unzufriedenheit zurück, und zwar, als ich vor ihm verbarg, dass ihre Schwester sich in der Stadt aufhielt. Ich selbst wusste es, ebenso Miss Bingley, doch ihr Bruder weiß es bis heute nicht. Für dieses Verschweigen sollte ich mich vielleicht schämen. Aber was geschehen ist, ist geschehen.
Aber was geschehen ist geschehen und es geschah zum Guten. Was nun die andere, gewichtigere Anschuldigung angeht, dass ich Mr. Wickham Unrecht getan hätte, so kann ich sie nur widerlegen, indem ich Ihnen seine Beziehung zu meiner Familie in aller Ausführlichkeit erläutere. Mr. Wickham ist der Sohn eines höchst respektablen Mannes, der über viele Jahre den gesamten Besitz von Pemberley verwaltete und dabei das Wohlwollen meines Vaters erwarb. So kam es, dass George Wickham, der sein Patenkind war, ausgiebig in den Genuss seiner Großzügigkeit kam. Mein Vater war nicht nur gern in Gesellschaft dieses jungen Mannes, er hegte auch die höchste Meinung über ihn. Und da er hoffte, er werde den geistlichen Stand ergreifen, wollte er ihn für diesen versorgen. Ich selbst begann bereits vor vielen Jahren, ihn in einem anderen Licht zu sehen. Der Hang zum Lasterhaften, die Prinzipienlosigkeit, die er vor seinem Gönner so gut verbarg, konnten der Aufmerksamkeit eines jungen Mannes in beinahe gleichem Alter nicht entgehen. Mein trefflicher Vater
starb vor etwa 5 Jahren. Bis zuletzt war er Mr. Wickham so fest verbunden, dass er mir in seinem Testament ausdrücklich ans Herz legte, sein Glück auf die bestmögliche Art zu fördern. Und für den Fall, dass er in den geistlichen Stand eintrat, wünschte er, dass eine einträgliche Pfarrstelle der Familie an ihn ging, sobald sie frei würde. Außerdem vermachte er ihm 1.000 Pfund. Schon ein halbes Jahr später erhielt ich einen Brief von Mr. Wickham, in welchem er mich wissen ließ, dass er sich gegen ein Leben als Geistlicher entschieden habe. Er hoffe, ich fände seinen Wunsch nicht unziemlich, statt einer Pfarrstelle einen unmittelbaren pekuniären Vorteil zu erhalten. Er beabsichtige, Jurisprudenz zu studieren, und mir sei gewiss klar, dass er mit den Zinsen von 1.000 Pfund dafür nur sehr unzureichend ausgestattet sei. Er verzichtete auf jegliche Unterstützung in Kirchenangelegenheiten und erhielt als Ausgleich dafür 3.000 Pfund. Es schien, dass wir von nun an getrennter Wege gehen würden. Doch sein Studium der Rechte war ein bloßer Vorwand, und da er nun aller Zwänge ledig war, führte er ein Leben des Müßiggangs und der Verschwendung. Etwa 3 Jahre lang hörte ich kaum etwas von ihm. Doch als der Inhaber der Pfarrstelle, die für ihn bestimmt gewesen war, starb, wandte er sich wieder mit einem Schreiben an mich und wollte, dass ich ihn vorschlug, da sich das Studium der Juristerei als höchst uneinträglich erwiesen habe. Sie werden mich wohl kaum dafür tadeln, dass ich dies Ansinnen abwies und auch jedem weiteren Vorstoß darin widerstand. Von da an taten wir nicht einmal mehr, als seien wir miteinander bekannt. Wie er lebte, davon weiß ich nichts. Doch im vergangenen Sommer erzwang er sich von Neuem meine Aufmerksamkeit.
Doch im vergangenen Sommer erzwang er sich von Neuem meine Aufmerksamkeit. Ich muss nun auf Dinge zu sprechen kommen, die ich selbst gern vergessen würde, und keine Verpflichtung geringer als die gegenwärtige brächte mich dazu, dies einem anderen Menschen zu offenbaren. Ich denke, nach diesem Vorspruch brauche ich keine Zweifel hegen, dass Sie es für sich behalten. Meine Schwester, die über 10 Jahre jünger ist als ich, wurde der Vormundschaft des Neffen meiner Mutter, Colonel Fitzwilliam, und meiner selbst anvertraut.
Meine Schwester, die über 10 Jahre jünger ist als ich, wurde der Vormundschaft des Neffen meiner Mutter, Colonel Fitzwilliam, und meiner selbst anvertraut. Vor etwa einem Jahr nahmen wir sie von der Schule und richteten in London ein Haus für sie ein. Und letzten Sommer fuhr sie mit der Dame, welche diesem Haushalt vorstand, nach Ramsgate. Dorthin kam auch Mr. Wickham. Und dies unzweifelhaft mit Absicht, denn es stellte sich heraus, dass er und Miss Young, in deren Charakter wir uns leider schwer getäuscht hatten, sich von früher kannten. Mit ihrer List und Hilfe schmeichelte er sich bei Georgiana dermaßen ein, dass sie am Ende tatsächlich glaubte, sie sei in ihn verliebt und bereit war, mit ihm davonzulaufen. Sie war damals erst 15, was ich als Entschuldigung gelten lassen will. Und nachdem ich von ihrem Leichtsinn berichtet habe, kann ich zu meiner Freude hinzufügen, dass sie selbst es war, von der ich Kenntnis davon erhielt. Aus Rücksicht auf Ansehen und Gefühle meiner Schwester verbot sich eine öffentliche Bloßstellung, aber ich schrieb an Mr. Wickham, der daraufhin unverzüglich abreiste, und Miss Young verlor natürlich ihre Stellung. Hauptsächlich ging es Mr. Wickham zweifellos um das Vermögen meiner Schwester, 30.000 Pfund. Aber ich würde sehr vermuten, dass die Hoffnung, sich damit an mir zu rächen, eine starke Triebfeder war. Dies, Madam, ist mein getreuer Bericht über alles, was ihn und mich betrifft. Für die Wahrheit all dessen, was ich Ihnen hier berichte, berufe ich mich ausdrücklich auf das Zeugnis von Colonel Fitzwilliam, der unserer nahen Verwandtschaft und des steten Umgangs wegen und mehr noch als einer der Testamentvollstrecker meines Vaters zwangsläufig mit allen Einzelheiten vertraut ist. Ich will nur noch hinzufügen, Gott segne Sie. Fitzwilliam Darcy.
14. Kapitel, in dem die Hörerinnen und Hörer erahnen mögen, was für einen Widerstreit der Gefühle die Lektüre dieses Briefes bei Elizabeth auslöst.
Das muss gelogen sein. Das kann nicht sein. Das ist eine unverschämte Unterstellung.
Noch einmal las Elisabeth den beschämenden Bericht über alles, was Wickham betraf. Doch auch beim zweiten Lesen bewies jede Zeile umso deutlicher, dass diese Angelegenheit, von der sie nie geglaubt hätte, dass sie sich auch mit noch so viel List so darstellen ließe, dass Mr. Darcys Anteil daran anders als abscheulich erschiene, noch eine Wendung nehmen konnte, in der dieser sich in allem als vollkommen schuldlos erwies. So stolz und abweisend Mr. Darcy in seinem Betragen auch sein mochte, während der gesamten Zeit ihrer Bekanntschaft hatte Elisabeth nie etwas gesehen, dessentwegen man ihn prinzipienlos oder ungerecht genannt hätte. In seiner eigenen Bekanntschaft wurde er geehrt und geschätzt, und hätte er sich so betragen, wie Wickham es dargestellt hatte, ein dermaßen grober Verstoß gegen alles, was recht war, wäre vor der Welt wohl kaum verborgen geblieben.
Wie abscheulich ich mich benommen habe. Ich, die ich so stolz auf meine Menschenkenntnis war. Ich, die ich oft die großzügige und offene Art meiner Schwester verachtet habe. Meine Eitelkeit befriedigt in nutzlosem, schändlichem Misstrauen. Was für eine beschämende Entdeckung. Und wie wohl verdient die Beschämung. Wäre ich verliebt gewesen, hätte die Blindheit nicht größer sein können. Doch Eitelkeit, nicht Liebe, hat mich dumm gemacht. Die Aufmerksamkeit des einen ließ ich mir gefallen. Die Gleichgültigkeit des anderen ärgerte mich. Und so habe ich von Anbeginn unserer Bekanntschaft Voreingenommenheit und Dummheit hofiert und die Vernunft vertrieben, wo immer beide im Spiel waren.
Von sich zu Jane, von da zu Bingley wanderten Elisabeths Gedanken. Und das brachte sie darauf zurück, dass in dem Punkt Mr. Darcys Erklärungen doch recht dürftig gewesen waren. Elisabeth las sie noch einmal, und bei dieser Lektüre kamen sie ihr vollkommen anders vor. Wie hätte sie ihm hier keinen Glauben schenken können, wenn sie es an anderer Stelle getan hatte? Er versicherte, er habe von Janes Zuneigung nichts gewusst, und sie musste wieder an die Meinung denken, die Charlotte in diesen Dingen seit jeher vertreten hatte. Als Elisabeth wieder an die Passage kam, in der er mit so demütigendem, doch begründeten Tadel von unserer Familie sprach, schämte sie sich sehr. Und als sie sich jetzt vor Augen führte, dass Janes Schmerz letzten Endes das Werk ihrer engsten Angehörigen war, spürte sie in sich eine Niedergeschlagenheit, wie sie sie nie zuvor gekannt hatte.
Fünfzehntes Kapitel. Indem die beiden Gentlemen am folgenden Morgen von Rosings aufbrechen und ihrer Ladyschaft die plötzliche Leere des Hauses dermaßen zusetzt, dass sie die Collins und ihre Gäste zum Essen lädt.
Wirklich, ich leide außerordentlich. Ich glaube, kein anderer spürt den Abschiedsschmerz so sehr wie ich. Aber die beiden jungen Männer liegen mir auch sehr am Herzen. Und ich weiß, wie viel ich ihnen bedeute. Sie waren so bekümmert, dass sie abreisen mussten. Miss Bennet, Sie scheinen heute auch nicht bei Stimmung zu sein. Gewiss, weil Sie so schnell nicht schon wieder nach Hause fahren wollen. Aber wenn es so ist, dann müssen Sie Ihrer Mutter schreiben und sie bitten, dass sie sie noch ein wenig länger bleiben lässt. Ich bin sicher, Mrs. Collins wird sich sehr über Ihre Gesellschaft freuen.
Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung, Lady Catherine, aber annehmen kann ich sie nicht. Nächsten Samstag muss ich in London bei meiner Schwester sein.
Ja, dann sind Sie ja nur 6 Wochen hier gewesen. Ich hatte erwartet, dass Sie 2 Monate bleiben. Das habe ich Mrs. Collins vor ihrer Ankunft gesagt. Und wenn Sie noch einen ganzen Monat bleiben, kann ich eine von Ihnen bis London mitnehmen, denn ich gedenke, Anfang Juni für eine Woche dorthin zu reisen.
Das ist ausgesprochen freundlich von Ihnen, Ma'am. Aber ich glaube, wir müssen doch bei unserem einmal gefassten Plan bleiben.
Sechzehntes Kapitel. In dem Mr. Collins ein paar unbedingt erforderliche Dank- und Abschiedsworte an Elizabeth richtet und diese sich beeilt, ihrerseits zu versichern, sie habe 6 überaus angenehme und glückliche Wochen verbracht.
Es macht mir die größte Freude zu hören, dass Sie Ihre Zeit nicht unangenehm verbracht haben. Und da es sich so glücklich fügte, dass es in unserer Macht stand, Sie ausgesprochen gehobener Gesellschaft vorzustellen und wir unserer Verbindung mit Rosings wegen mehrfach die Möglichkeit hatten, Abwechslung in die bescheidene häusliche Szene zu bringen, können Sie in der Tat einen sehr günstigen Bericht über uns mit nach Hertfordshire nehmen. Meine liebe Cousine, zumindest schmeichle ich mir, dass Sie das können. Lassen Sie mich Ihnen nun noch versichern, meine liebe Miss Elizabeth, dass ich Ihnen von ganzem Herzen wünsche, Sie möchten eines Tages ein ebenso großes Glück in der Ehe finden. Meine liebe Charlotte und ich, wir können uns gar nicht besser verstehen. Es ist unglaublich, wie ähnlich wir uns in unseren Gedanken und in unserem Wesen sind. Man hat den Eindruck, wir zwei waren füreinander bestimmt.
Es war traurig für Elizabeth, ihre Freundin in solcher Gesellschaft zurückzulassen. Aber Charlotte hatte sie offenen Auges gewählt. Und auch wenn sie es sichtlich bedauerte, dass ihre Besucherinnen abreisten, sah es doch nicht aus, als ob sie auf Mitleid hoffe. Ihr Haus und ihr Haushalt, die Gemeinde, das Federvieh, all die Aufgaben, die damit zusammenhingen, hatten ihren Reiz noch nicht verloren. Und nach einem innigen Abschied fuhr die Kutsche an, um Elizabeth und Maria zu den Gardners nach London zu bringen, wo sie ein paar Tage bleiben wollten, bevor sie zusammen mit Jane zurück zu uns nach Longbourn reisen würden.
Gütiger Himmel, es kommt mir vor, als wären wir erst vor 2 Tagen angekommen. Und doch, wie viel ist in dieser Zeit geschehen?
Das kann man wohl sagen.
Wir haben 9-mal auf Rosings gespeist. Und 2-mal waren wir noch zum Tee dort. Lizzie, wie viel werde ich zu erzählen haben?
Ja.
Siebzehntes Kapitel. In dem Elizabeth, Maria und Jane sich von London auf die Reise nach Hertfordshire machen.
Als sie sich dem Gasthaus näherten, vor dem Vaters Kutsche sie wie vereinbart abholen sollte, sahen Elizabeth und Jane, wie Lydia und Kitty zum geöffneten Fenster einer Wirtsstube die Köpfe herausstreckten. Die beiden waren vor gut einer Stunde angekommen, hatten die Auslagen des Hutmachers gegenüber studiert und den Wachsoldaten bewundert. Nachdem sie die 3 Ankömmlinge begrüßt hatten, wiesen sie triumphierend auf den Tisch, gedeckt mit allem, was die Speisekammer eines Gasthauses an kalten Gerichten zu bieten hat.
Na, ist das nicht eine Überraschung? Und ihr sollt alle 3 unsere Gäste sein. Ihr müsst uns nur das Geld leihen. Denn unseres haben wir gerade in dem Laden dort drüben ausgegeben. Hier, ich habe diese Haube gekauft. Besonders schön ist sie nicht, aber ich dachte, kaufen kann man sie doch. Zu Hause trenne ich sie auf und schaue, ob ich etwas Besseres daraus machen kann.
Lydia, diese Haube ist ausgesprochen hässlich.
Oh, es gab 2 oder 3 viel hässlichere in dem Laden. Und wenn ich etwas Satin in hübscheren Farben kaufe und sie frisch verziere, dann wird sie doch annehmbar. Außerdem ist das ganz egal, was man diesen Sommer trägt. Jetzt, wo Colonel Forst das Regiment aus Meryton abzieht. Und das schon in 14 Tagen.
Ach, tatsächlich?
Ja. Sie nehmen Quartier in der Nähe von Brighton. Ich wünschte mir so sehr, Papa würde mit uns allen im Sommer dorthin fahren. Es wäre so ein schöner Plan. Und ich denke mir, es kostet so gut wie gar nichts. Und was noch schöner ist, Mama möchte auch gerne hin. Ich meine, mal dir doch nur aus, was für ein elender Sommer es sonst wird. Aber eine gute Nachricht habe ich auch noch für euch. Es geht um den lieben Wickham. Die Gefahr, dass er Mary King heiratet, ist gebannt. Jetzt wisst ihr es. Sie geht zu ihrem Onkel nach Liverpool und da soll sie auch bleiben. Wickham ist gerettet.
Und Mary King auch. Vor einer Verbindung, die für ihren Geldbeutel gar nicht gut gewesen wäre.
Die Zuneigung war bei beiden nicht groß, will ich hoffen.
Auf seiner Seite bestimmt nicht. Wenn ihr mich fragt, kein Pfifferling hat er sich um sie geschert. Würde das auch um sein hässliches, sommersprossiges, kleines Ding. Lydia! Aber jetzt, lasst uns hören, ob ihr hübsche Männer kennengelernt und mit ihnen geflirtet habt. Ich hatte gehofft, wenigstens eine von euch hätte sich einen Ehemann zugelegt, bis ihr zurückkommt. Jane ist ja jetzt bald eine alte Jungfer.
Achtzehntes Kapitel, in dem Elizabeth nach ihrer Ankunft in Longbourn endlich Jane von ihren Erlebnissen berichtet, nachdem sie sich zuvor eingeschärft hat, die Passage aus Mr. Darcys Brief auszulassen, die Jane und Mr. Bingley betrifft.
Nie im Leben habe ich Schockierenderes gehört. Wickham so schlecht. Man kann es nicht glauben. Und der arme Mr. Darcy. Stell dir doch nur vor, wie er gelitten haben muss. Eine solche Enttäuschung. Und er wusste, wie schlecht du von ihm denkst und dass er die Sache mit seiner Schwester berichten musste. Es ist einfach entsetzlich. Das musst du doch auch sehen.
Mein Mitleid und mein Bedauern sind schon ganz verflogen, wenn ich sehe, wie voll du davon bist. Ich weiß, du wirst ihm so ausgiebig Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass ich von Augenblick zu Augenblick unbekümmerter und gleichgültiger werde. Und wenn du seinetwegen noch lange lamentierst, wird mein Herz leicht sein wie eine Feder.
Der arme Wickham. Dabei steht ihm doch die Ehrlichkeit im Gesicht geschrieben. Solche Offenheit, solcher Sanftmut in seinen Manieren.
Jemandem muss in der Erziehung der beiden jungen Männer ein schwerer Fehler unterlaufen sein. Der eine hat alle guten Eigenschaften abbekommen, der andere sieht danach aus.
Was das Aussehen angeht, habe ich ja von Anfang an weit weniger Mangel bei Mr. Darcy gesehen als du. Ein Jammer, dass du so strenge Worte gewählt hast, als du mit ihm über Wickham sprachst. Denn jetzt scheinen sie ja ganz und gar unverdient.
Das sind sie gewiss. Doch solche Bitternis bringt das Vorurteil hervor, dem ich erlegen war. Eine Frage bleibt noch, in der ich deinen Rat brauche. Sag mir, ob ich den Leuten Wickhams wahres Wesen offenbaren soll oder lieber nicht.
Es kann doch keinen Grund geben, ihn so grässlich bloßzustellen. Oder? Was meinst du?
Dass ich es nicht tun soll. Wickham wird bald fort sein. Und dann ist es für niemanden hier mehr von Belang, wie er in Wirklichkeit ist. Irgendwann klärt sich alles auf. Und dann lachen wir darüber, wie dumm es war, dass wir es vorher nicht gemerkt haben.
Du hast ganz recht. Wenn wir ihn anprangerten, könnten wir ihm das ganze Leben vergällen. Vielleicht tut es ihm ja längst leid, was er getan hat. Und er müht sich, seinen Ruf zu retten. Wir dürfen ihn nicht ins Unglück stürzen.
Neunzehntes Kapitel, in dem sämtliche junge Damen der Gegend die Köpfe hängen lassen, weil das Regiment seine letzte Woche in Meryton verbringt.
Lieber Himmel, was soll aus uns werden? Sollen wir fangen?
Ich habe bestimmt 2 Tage lang geweint, als Colonel Millias Regiment vor 25 Jahren aus Meryton vorzog. Ich dachte, es bricht mir das Herz.
Meines bricht bestimmt.
Könnten wir doch nach Brighton fahren, ein wenig baden im Meer.
Oh ja, könnten wir nur nach Brighton fahren. Immer Papa ist so hässlich zu uns.
Doch Lydias Aussichten blieben nicht lange so düster. Sie bekam eine Einladung von Mrs. Forster, der Frau des Colonels, sie nach Brighton zu begleiten. Lydias Seligkeit ihre Schwärmerei für Mrs. Foster, Mutters Begeisterung und Kittys Enttäuschung lassen sich kaum beschreiben. Was Elizabeth anging, so weckte diese Einladung in ihr keineswegs die gleichen Gefühle wie bei Mutter und bei Lydia. Sie befürchtete, dass sie dem wenigen an Verstand, das Letztere ihr eigen nannte, endgültig den Todesstoß versetzen würde. Und sie sah es als ihre Pflicht an, Vater insgeheim zu bitten, Lydia nicht fahren zu lassen.
Lydia wird erst Ruhe geben, wenn sie sich an dem einen oder anderen Ort in der Öffentlichkeit einmal ordentlich blamiert hat. Und wir werden nie wieder die Chance bekommen, es mit so geringen Kosten und so wenig Unannehmlichkeiten für ihre Familie hinter uns zu bringen, wie jetzt unter diesen Umständen.
Wenn du dir vorstellen könntest, was für einen Schaden Lydias unbesonnenes, rücksichtsloses Betragen in der Öffentlichkeit für uns alle anrichten wird, ja, schon angerichtet hat, dann würde dein Urteil gewiss anders ausfallen.
Angerichtet? Hat sie womöglich ein paar von deinen Verehrern vergrault, arme kleine Lizzie? Kopf hoch, zimperliche junge Männer, die sich von ein wenig Albernheit abschrecken lassen, sind es nicht wert, dass man ihnen nachtrauert.
So habe ich das nicht gemeint. Verzeih mir, aber ich muss offen sprechen. Wenn du dir nicht die Mühe machst, ihre ungestüme Art zu bändigen und ihr beizubringen, dass sie sich nicht ein Leben lang so aufführen kann, dann wird sie bald das koketteste, flatterhafteste Ding sein, das je sich selbst und seine Familie zum Gespött gemacht hat. Und in ihrer Beschränktheit und Hohlköpfigkeit ist sie gänzlich außerstande, auch nur einen Teil der Verachtung abzuwenden, die ihr die Gier nach Bewunderung überall eintragen wird. Ja, und Kitty folgt Lydia in allem nach. Vater, kannst du wirklich glauben, dass die beiden, wo immer sie hinkommen, nicht getadelt und verachtet werden und dass ihre Schwestern nicht mit ihnen über einen Kamm geschoren werden?
Mach dir doch keine Sorgen, Liebes. Wo immer man dich und Jane kennt, muss man euch schätzen und respektieren. Und ihr werdet nicht in einem schlechteren Licht dastehen, weil ihr zwei überaus törichte Schwestern habt. Wir werden in Longbourn keinen Frieden finden, wenn Lydia nicht nach Brighton fährt. Dann soll sie eben fahren. Colonel Forster ist ein vernünftiger Mann und wird sie vor ernstlichem Schaden bewahren. Und zum Glück ist sie zu arm für jeden Mitgiftjäger. Lass uns also hoffen, dass sie auf dieser Reise lernt, wie unbedeutend sie ist. Viel schlimmer kann sie es ja auch nicht mehr treiben, bevor sie für den Rest ihrer Tage in die Klapsmühle kommt.
20. Kapitel. In dem Elizabeth an Mrs. Gardner schreibt, dass neben der Freude über Wickhams Abreise der Abzug des Regiments ihr wenig Erfreuliches eingebracht hat.
Die Gesellschaften außer Haus sind nicht mehr so unterhaltsam und Mutter und Kitty klagen so unablässig darüber, wie langweilig alles bei ihnen ist, dass sich ein Schleier der Trübsal über die gesamte Familie legt. Und auch wenn Kitty im Laufe der Zeit das Maß an Verstand, das ihr gegeben war, wieder zu erlangen vermag, wird Lydia in ihrer Einfalt und ihrem Starrsinn nur noch bestärkt werden. Die Reise in den Lake District mit euch ist nun der Gegenstand meiner freudvollsten Gedanken. Und es ist ein Glück, dass ich noch etwas habe, das zu wünschen bleibt. Wäre alles bis ins Kleinste perfekt, so wäre mir meine Enttäuschung gewiss. Aber solange ich darüber klagen kann, dass Jane nicht dabei ist, darf ich vernünftigerweise hoffen, dass mir all meine übrigen Erwartungen erfüllt werden. Ein Plan, bei dem jede Einzelheit Erfolg verspricht, kann niemals aufgehen. Und Enttäuschung im Großen lässt sich nur vermeiden, indem man für einen kleinen Fehler sorgt.
Mit Riesenschritten näherte sich für Elizabeth der Tag, der als Beginn der Reise in den Norden festgelegt war. Da traf ein Brief von unserer Tante ein, in dem sie schrieb, dass die Reise verschoben werden müsse und auch weniger lang ausfallen werde als geplant, da Mr. Gardner durch Geschäfte verhindert sei. Und da die Zeit nun zu kurz sein werde, um so weit zu fahren, sehen sie sich gezwungen, sich ein näheres Ziel zu suchen. Jetzt solle die Reise nicht weiter gen Norden als bis nach Derbyshire gehen. Allein schon der Name Derbyshire brachte eine gewisse Beklommenheit in Elizabeths Gedanken. Sie konnte nicht daran denken, ohne dass ihr Pemberley und dessen Besitzer in den Sinn kamen.
Aber ich werde ja wohl noch ungestraft in die Gegend kommen dürfen. Und vielleicht kann ich sogar ein paar Mineralien sammeln, ohne dass Mr. Darcy mich gleich sieht.
Die Wartezeit hatte sich für Elizabeth nun wieder verdoppelt. 4 Wochen waren noch zu überstehen. Als die Gardners kamen, blieben sie nur eine Nacht bei uns in Longbourn. Und am nächsten Morgen brachen sie mit Elizabeth auf. Zu neuen Erfahrungen und Erlebnissen.
Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. 2. Buch. Die Rollen und ihre SprecherInnen. Elizabeth, Maeve Metelka. Mr. Darcy, Alexander Fehling. Mary, Marie-Louise Stockinger. Jane, Jule Böwe. Mrs. Bennet, Dagmar Manzel. Mr. Bennet, Josef Ostendorf. Mr. Collins, Marek Harloff. Charlotte, Laura Balzer. Fitzwilliam, Yannick Schümann. Mrs. Gardner, Katharina Schüttler. Lady Catherine, Astrid Meyerfeld. Lydia, Hannah Plass. Maria, Fleury Malburg und als Miss Austen Anne Schwarz. Klavier Murat Parlak. Kontrabass Simon Backhaus. Oboe, Michael Höfele. Violine, Peter Zelienka. Violoncello, Ulrich Horn. Gesang, Claudia Graue, Maeve Metelka und Hannah Plass. Musikproduktion, Philipp Knob, Lisa Harnest und Lutz Keller. Regieassistenz, Melina von Gagarin. Ton und Technik der Gesamtproduktion, Jean Chimchak. Komposition Murat Parlak. Hörspielbearbeitung und Regie Kai Green. Produktion Hessischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur und der Hörverlag 2022.